Wer es eigentlich erfunden hat, das kann niemand so genau sagen. Es ist ja eher so im Leben entstanden. Das Bett. Ein Ort, an dem wir uns ausruhen, schlafen, träumen, uns verkriechen können, wenn alles draußen zu viel wird oder es regnet, in dem es kuschelig und warm ist. Das Bett kann aber auch ein Ort der Unruhe sein, der Albträume, der Gewalt, der Einsamkeit, ein Ort des Verschwindens. Anhand eines Bettes kann man eine ganze Lebensgeschichte erzählen, von der Zeugung über die Geburt bis hin zum Tod. Was aber dieses, ja, in erster Linie Möbelstück mit Kunst zu tun hat, darum geht es in dieser Folge. Mein Name ist Sarah Marie Plikat. Hallo.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
Ein Drittel unseres Lebens verbringen wir schlafend und viele Stunden davon im Bett. Das Bett kann ein Ort der Erholung sein, des Traums, aber auch der Unruhe, der Gewalt, der Krankheit. Eine Matratze, ein Kissen, eine Decke. Welche Rolle diese drei Elemente in der Kunst spielen, darüber spreche ich jetzt mit Elke Buhr und Saskia Trebing vom Monopol Magazin. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
In unserer letzten Folge, da ging es ums Träumen, vor allem deren Bedeutung, verschiedenen Bedeutungsebenen und auch die Frage, wie man ja Träume manipulieren kann. Heute sprechen wir übers Bett, dem Ort, an dem möglicherweise viele Menschen träumen. Aber erstmal grundsätzlich gefragt, was ist das für ein Ort, das Bett?
Also vielleicht ist es ein Ort, über den man gar nicht so viel nachdenkt, wenn man eins hat und das besonders Bedeutung bekommt an bestimmten wichtigen Lebensereignissen. Weil wenn man sich das dann mal überlegt, dann kann eigentlich das ganze Leben so als Spanne am Bett erzählt werden. Also die allermeisten Menschen kommen in einer Art von Bett zur Welt. Also man hat natürlich in der Bibel die Krippe, in der das Baby lag, was ja auch eine Art Bett ist. Und man hat Krankenhausbetten, man hat zu Hause irgendwie ja fast so ein Nest oder ein Bett, was man baut, wenn ein Kind geboren wird. Und dann hat es natürlich auch mit Krankheit und Tod zu tun. Also es ist eigentlich ein Ort, an dem so dieser ganze Lebenskreis sich abspielt. Und deswegen ein total essentieller Ort, obwohl es erstmal ein Möbelstück ist. Aber deswegen interessiert es die Kunst eben auch so sehr, weil es eben sehr viel mit Liebe, auch mit Erotik, also Sex findet auch oft im Bett statt. Also dass es ein Ort ist, der einfach ganz viel mit dem menschlichen Leben zu tun haben kann.
Und wie ist das Bett dann in die Kunst gekommen? Oder andersrum gefragt, wie haben Kunst und Bett zusammengefunden?
Naja, wenn man sich mal so die alten Meister anguckt, da gibt es halt nicht so diese zerknuddelten Betten, aus denen gerade jemand aufgestanden ist, sondern es gibt eher immer so Liegen. Also es gibt immer so eher so die hingegossenen Frauen, fast eher auf Sofas und so. Also und ich glaube, das Bett wirklich als so ein intimer, privater Ort in der Kunst ist schon ein Phänomen eher der Moderne, weil es da dann auch darum ging, wirklich in die Intimität und ins Private zu gehen. Und das ist, finde ich, was sehr Zeitgenössisches. Also, dass man irgendwie das Bett zeigt als wirklich den Ort, wo der Künstler oder die Künstlerin ihre Körperflüssigkeiten verloren haben und ihre Nerven. Und ich glaube, das ist wirklich eine recht moderne, also es ist ein Phänomen des 20. Jahrhunderts.
Und wenn man vorher mal in die Kunstgeschichte guckt, da kann man auch sehen, dass das eben genau auch das Gegenteil war. Also dass zum Beispiel bei Hofe, also wenn man jetzt zum Beispiel an Versailles denkt oder eben an westliche Monarchien, da war das Bett gar kein privater Ort, sondern eigentlich ein öffentlicher Ort. Also das heißt, Könige zum Beispiel wurden auch gemalt, wie sie Audienzen abhalten im Bett oder wie bei der Morgentoilette bei Marie Antoinette sind dann irgendwie 100 Leute dabei. Also das ist genau der Gegenentwurf, dass dieses Bett eigentlich auch ein Ort der Macht sein kann und dass diese Idee, dass das was Intimes ist, dass da niemand reingucken kann, dass man vielleicht bei Leuten auch nicht unbedingt ins Schlafzimmer geht, ohne dass man gefragt wird, dass tatsächlich eine relativ neue Entwicklung ist und dass früher in der Malerei eben auch das Bett so als man, es ist ja fast eine Architektur, also wenn man sich diese ganzen Königsbetten anguckt, die haben da meistens ja so ein Baldachin oder sind wie so ein Dach und sind eigentlich wie so ein abgeschlossener Raum. Und das kann man in der Malerei auch ganz gut nachvollziehen.
Ich habe im Vorfeld jetzt auch gelesen, dass es natürlich auch so ein Statussymbol war, natürlich ganz klar. Und wenn man dann auf Reisen gegangen ist, dann hat man sein Himmelbett mit sich mitgenommen. Das konnte man dann auseinanderbauen und dann am nächsten Ort wieder aufbauen und dann dort eben Start halten. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant.
Das war vor den Handgepäckregeln im Flugzeug. Wird schwieriger.
Ich meine, es gab ja auch Leute, die ihre Häuser mitgenommen haben. Fachwerk ist ja genau dieses Prinzip, dass die Häuser dann zusammengebaut wurden und dann mitgenommen wurden, woanders wieder aufgebaut wurden. Ja, wer das dann tragen musste, das waren dann nicht diejenigen, die drin geschlafen haben, möglicherweise. Betten können auch ein Ort des Widerstandes sein. Diese Idee oder diese Ideen unterschiedlich darum haben in der Vergangenheit viele KünstlerInnen aufgegriffen und für sich mit ganz individuellen Inhalten gefüllt. Ein prominentes Beispiel ist Bed In von Yoko Ono und John Lennon. Elke, du hast Yoko Ono vor mehreren Jahren in New York getroffen. Was war das für eine Begegnung?
Ja, das war 2012 im Herbst im Vorfeld von ihrer großen Retrospektive in der Schirn Kunsthalle. Also es ist wirklich schon eine Weile her. Aber sie war da schon eine alte Dame, aber sie war wahnsinnig fit. Und es gab damals so eine erste Welle eigentlich der Wiederentdeckung von Yoko Ono als Künstlerin. Also sie ist ja lange in der öffentlichen Diskurs, war sie halt irgendwie die nervige Frau von John Lennon und so weiter. Und was sie für ein fantastisches Frühwerk auch hat, also ihre Rolle im Fluxus und so weiter, das wurde damals erstmals aufgearbeitet. Mittlerweile ist es, glaube ich, ja wirklich allgemeingut. Also gerade jetzt läuft ja gerade noch zwei Yoko Ono-Ausstellungen in Berlin, eine im Gropiusbau, eine in der Nationalgalerie. Und wir alle wissen mittlerweile um den Beitrag von Yoko Ono zur Kunstgeschichte, aber damals war das irgendwie noch neu. Und damals hatte ich die Chance, sie zu besuchen, und zwar in ihrer Wohnung in dem Dakota Building, wo sie damals auch mit John Lennon gewohnt hat. Und sie wohnt da immer noch, und das war natürlich total toll, also mit dem Aufzug da hochzufahren und dann in so einem riesen tiefen Teppich zu versinken und dann erstmal, lustigerweise, die hatte fast nur, also die hat ganz viel interessante deutsche Kunst da hängen, so George Gross und so, also so 20. Jahrhundert Zeugs aus Deutschland. Ich habe sie dann auch gefragt, warum Deutschland, und sie meinte, weil die Deutschen so intensiv irgendwie das Leid empfunden hätten, das fand sie super. Nichts von ihr selbst. Und dann haben wir in der Küche gesessen, und in der Küche, das vergesse ich wirklich nie, da hing ein John und Yoko Kalender. Ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Da hing wirklich so ein kitschiger Kalender, wo man die beiden so beim Kuss im Sonnenuntergang und so weiter, was sich so ein Fan hinhängen würde, und sie hatte das da selber hängen. Also das war wirklich ganz süß. Und dann haben wir halt gesprochen. Und jetzt, Entschuldigung, das war jetzt ein kleiner Exkurs, aber es war einfach so eine interessante Erfahrung. Und dann haben wir gesprochen, unter anderem auch eben über das Bed-In, also über ihre große Bed-Performance.
Hol uns da vielleicht nochmal kurz ab. Was war das für eine Performance? Was war das für ein Kunstwerk?
Das war 1969 zu den, gleichzeitig liefen die Proteste gegen den Vietnamkrieg, und darum ging es den beiden auch. Und da sind sie in so ein Hotel gegangen und haben halt tagelang, ich glaube eine Woche lang, sich da in dieses Bett gesetzt und gesagt, wir gehen hier nicht raus, bis der Weltfrieden erreicht ist. Also sozusagen ein Bed-In für den Frieden. Und es kamen ganz viele Journalisten natürlich und haben darüber berichtet. Und sie hatten damals ja auch diese Billboards, der Krieg ist vorbei, wenn du es willst. Und also sie haben praktisch damals ganz viel PR gemacht für den Frieden, und das war halt Teil dessen. Sie haben das dann noch ein paar Mal wiederholt, und ja, sie hat auch erzählt, dass es damals eigentlich so ein bisschen falsch aufgenommen wurde.
We used the bed and the sex. No, they thought it was sex. It wasn't, you know. But the concept that they have, oh my God, they're in bed together, so we have to go see it.
Ja, also die Leute haben es offensichtlich wirklich, haben dann gesagt, oh Gott, John und Yoko sind zusammen im Bett, und haben natürlich sofort an Sex gedacht, was da natürlich überhaupt nicht lief. Also sie haben das so benutzt. Also sie waren schon damals sehr, sehr geschickt, damit öffentliche Aufmerksamkeit zu lenken. Also das Bett ist halt auch ein Ort, als intimer Ort, der sehr aufmerksamkeitsheischend ist. Und aber ihr Ziel war natürlich nicht Sex, ihr Thema war nicht Sex, ihr Thema war Politik, ihr Thema war Frieden, und sie haben das dafür eigentlich benutzt. Und ich fand das schon auch damals auf eine Weise mutig, sich so zu entblößen, also sich so praktisch auch der Meute an Journalisten vorzuwerfen. Also weil sie hatten ja schon damals auch Probleme mit Paparazzi und mit Leuten, die sie verfolgt haben und so weiter. Und dass sie trotzdem gesagt haben, nein, wir nutzen unsere öffentliche Strahlkraft wirklich, um unser Thema an die Öffentlichkeit zu bringen. Das war auch so ein bisschen, also dass ich finde das überhaupt nicht exhibitionistisch, sondern ich fand das in dem Fall wirklich mutig zu sagen, okay, wir lassen jetzt hier die Leute in unser Bett für den guten Zweck, für den Frieden.
Und was ich daran noch ganz interessant finde, bei allen anderen Dingen, die daran interessant sind, dass es ja ein Hotel war, also dass es eigentlich fast so ein bisschen anknüpft an diese dritten Orte. Also es war nicht ihr Zuhause, sondern es war ein Hotel. Und dann ist es ja eigentlich fast wie so eine Audienz, also etwas, was so diese höfische Kultur, man bittet alle an sein Bett und dann verkündet man sozusagen die Dekrete des Königs. Und ich glaube schon, dass sie daran auch anschließen. Und das hat ja dann wiederum auch eigentlich das Bett total in der Popkultur verankert, als Ort des Widerstands. Zum Beispiel im Oasis-Song Don't Look Back in Anger heißt es ja auch, I start a revolution from my bed. Und das ist auch eine Hommage an John und Yoko, die dann eigentlich noch mehr Leute erreicht hat, also die dann wirklich auch so ein geflügeltes Wort geworden ist. Und insofern finde ich es toll, wie man so diese Verbindung vom Königsbett von Versailles zu Yoko Ono bis in die Gegenwart eigentlich ziehen kann und das Bett dann immer so im Mittelpunkt steht.
Ein etwas anderen Umgang, aber trotzdem auch, ja, vielleicht einen widerständischen, hat Tracy Emin für sich gefunden in dem fast schon schlichten Titel My Bad von 1998. Wir haben sie auch schon gehört, in diesem Podcast haben wir über sie auch schon gesprochen, auch über dieses Werk. Nochmal kurz zur Erinnerung, was ist das für ein Werk und welche Wirkung hat das bis heute?
Es ist eigentlich genau das, was der Titel sagt. Also My Bed bedeutet in dem Fall ein Ready-Made. Also Tracy Emin hat eben das Bett, zumindest so ihre Geschichte, ins Museum gebracht oder in den Kunstkontext gebracht, in dem sie mehrere Wochen verbracht hat nach einer Trennung, wo es ihr sehr schlecht ging und sie einfach das Bett als Lebensraum sozusagen genutzt hat, was ja auch immer wieder bei Menschen der Fall ist. Also dass so ein, ich weiß nicht, 4 Quadratmeter Fläche aus Sockel und Matratze ist ja auch eigentlich fast schon so eine Installation an sich, aber dass das dann plötzlich so ein Lebensraum wird und eine Lebenswelt. Und sie hat es eben so, wie es nach ein paar Wochen aussah, mit Flecken, Menstruationsblut, mit einer leeren Wodkaflasche daneben, mit gebrauchten Kondomen, mit gebrauchten Binden. Also wirklich so ein extrem intimer Raum. Also das ist jetzt vielleicht das Gegenteil vom Königsbett, was so einen repräsentativen Charakter hat, war das eben so ein ganz bewusst entblößender Charakter. Und das war in den frühen 90ern, als es zum ersten Mal gezeigt wurde, relativ skandalös, weil man erstens natürlich in Frage gestellt hat, ist das ein Kunstwerk, wenn irgendwie eine Künstlerin ein paar Wochen da ihr Bett dreckig macht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine sehr intime, persönliche Neuinterpretation des Readymades, wo man eben etwas nimmt, was schon da ist, das aber einfach durch sich selber prägt, also wirklich auch mit den eigenen Körperflüssigkeiten. Und das ist aber sehr, sehr berühmt geworden. Also ich glaube, heute würde keiner mehr in Frage stellen, dass das Kunst ist. Also ich würde sagen, es ist eines der bekanntesten Werke von Tracy Emin, weil es eben so eine Emotionslandschaft ist, weil es wirklich so Inneres nach außen kehrt. Und da ist das Bett natürlich ein extrem dankbares Objekt, weil es eben so diese Intimität auch transportieren kann.
Es hat auf jeden Fall Eindruck auch gemacht auf die Künstlerin Rebecca Benzenberg, die das als eines der Werke nimmt, was sie auch sehr stark in ihrer eigenen Kunst inspiriert und auch beeinflusst. Da hören wir sie gleich mal direkt selbst.
Ja, also besonders My Bad von Tracy Emin. Ich habe die Arbeit nie im Original gesehen, nur auf Bildern. Aber das Gefühl war trotzdem sofort da, dieses total ausgeliefert sein, die Erschöpfung und auch die Depression, das nicht mehr funktionieren können, aber auch die Flucht in den Rausch. Dann ist da auch noch ein anderes Werk, was mich krass mitgenommen hat, und das ist die Arbeit Femme von Louise Bourgeois aus ihrem Spätwerk von 2005. Und die habe ich damals in der Avatar-Ausstellung in der Kunsthalle Düsseldorf gesehen. Das war so eine Arbeit, die mich so sehr mitgenommen hat, dass ich halt andauernd immer wieder in diese Ausstellung gegangen bin. Und ich muss auch immer noch super oft an diese Arbeit denken. Und die Arbeit ist halt eigentlich relativ klein, aber diese krasse, krasse Präsenz. Und zu sehen ist halt so ein weiblicher Torsus, der nicht auf dem Bett liegt, sondern selbst aus dem gleichen Material, wie das Bett, also der Matratze in dem Fall, ist. Und das heißt irgendwie für mich auch, die Frau ist das Bett. Und in dieser Matratze ist so ein Schlitz zu sehen, der stark an eine Vulva erinnert. Und dann sind da diese ganzen Nähte, die irgendwie für mich aussehen wie genähte Wunden. Und das war einfach so fühlbar. Und auch erst, als ich diese Arbeit gesehen habe, wurde mir so richtig bewusst oder klar, wie stark das Bett mit der Vorstellung von Weiblichkeit aufgeladen ist. Also mit Geburt, Sexualität, Pflege, Passivität. All das verdichtete sich da irgendwie drin. Und halt auch die Reduktion von der Frau von zu Hause. Und ich musste halt auch an diese Beleidigung denken, diese Dorfmatratze. Oh, das ist so eine schlimme Beleidigung. Aber auch dieses Abwerten, dieses Reduzieren und auch dieses Objektifizieren. Das war schon irgendwie richtig hart für mich.
Ja, Rebecca Benzenberg beschäftigt sich in ihrem Werk viel mit Erschöpfung und Depression. Es ist ein sehr persönliches Werk. Wie verwendet sie da das Bett?
Also von Rebecca Benzenberg gab es im Frühjahr in Berlin in der Galerie Anton Janicewski eine Ausstellung, wo das Bett eine sehr große Rolle gespielt hat, aber auch eben gerade im Bezug auf, was macht der Frauenkörper im Bett, also auch so ein feministischer Dreh, der ja bei Tracy Emin oder Louise Bourgeois auch schon vorkommt. Und ein Werk hat mich besonders beeindruckt, und zwar hat sie da auch gebrauchte Bettwäsche, also in der sie selber viel Zeit verbracht hat mit ihrem Körper, auch in einer Zeit, wo es ihr eben nicht so gut ging, und hat das zwischen Glas gepresst. Also diese weiche, kuschelige Bettdecke, die auch ja mal so ein Schutzraum ist, also so sich die Decke über den Kopf zu ziehen. Das heißt ja auch, dass man sich so versteckt vor der Welt, dass man so einen Rückzug sucht. Und diese Decke ist aber jetzt so eine ganz harte Skulptur geworden. Das erinnert fast so ein bisschen an eine Arbeit von Robert Rauschenberg, der auch so ein Bett an die Wand gehängt hat. Und die wird eben so ganz hart und unnachgiebig und wird eigentlich so ganz formal interessant auf der einen Seite. Und dann auf der anderen Seite hat man natürlich immer noch diese ganz persönliche Dimension des Werkes. So, warum ist jemand im Bett? Was ist das für ein Raum? Was erlebt man da? Und gerade wenn es eben um psychische Gesundheit oder auch um Depressionen geht, wird das Persönliche natürlich auch politisch. Also diese Idee, dass das Private, dass das Bett auch politisch ist, spielt, würde ich sagen, auch eine Rolle, weil eben die Frage ist so, wer sieht einen denn überhaupt, wenn man im Bett verschwunden ist? Also es ist ja dann auch eine Art von Unsichtbarkeit, weil es dann eben bei den meisten ein Raum ist, der eben nicht zugänglich ist, wenn man nicht gerade John Lennon und Yoko Ono ist. Und dann eben auch die Frage ist so, wenn jemand nicht mehr aufstehen kann, wer sieht einen dann überhaupt noch? Und da ist die Kunst vielleicht eben auch so ein Raum, wo das verhandelt wird, wo sowas sichtbar gemacht wird, was sonst eben hinter geschlossenen Türen passiert.
Ja, das Bett von Rauschenberg, was du gerade erwähnt hast, Saskia, das finde ich halt auch interessant. Das war gerade zu sehen in dieser Ausstellung Fünf Freunde, die wir ja auch mal hatten im Podcast. Und das Lustige ist, dass ich erinnere mich sehr, sehr gut an den Skandal um das Bett von Tracy Emin und fand das damals auch ein total fantastisches Werk und so weiter. Und hatte aber gar nicht, wusste das gar nicht oder es wurde damals überhaupt nicht besprochen, dass es zum Beispiel das Rauschenberg auch schon Bett an die Wand gehängt hatte. Und ich glaube, das kommt davon, weil so zur Zeit von Rauschenberg, da ging es ja auch um die homosexuelle Beziehung zu Cy Twombly, mit dem er zusammen in genau diesem Bett war. Und dann hat er das genommen und hat das an die Wand gehängt und man sieht die Kritzeleien von Twombly auf dem Kopfkissen. Aber da wurde eben nicht drüber gesprochen, sondern das wurde in ein formales Objekt verwandelt. Das wurde wirklich in ein Wandbild verwandelt und wurde als Kunstwerk einfach behandelt. Und es wurde gar nicht gesagt, das ist jetzt das wirkliche Bett. Also das war so wie so ein, eher wie so ein Hintergrundinformation, so eine super Spezialisteninformation, die eigentlich die meisten Leute gar nicht hatten. Und der Sprung dann zu Tracy Emin ist ja eigentlich, dass man dann genau das nach vorne nimmt. Also dass man das gar nicht mehr verstecken muss und gar nicht mehr sozusagen die Liebe und den Sex und das Verlassenwerden und das irgendwie Stinkende, irgendwie, dass man das nicht mehr in was Formales verwandeln muss, sondern dass man es direkt zeigen kann. Und Benzenberg wiederum, ich habe die Ausstellung auch gesehen und fand sie auch sehr berührend und aber auch sehr, so ein bisschen scary. Also was sie ja macht auch, sie hat ja da diese Betten, die so ein bisschen an Krankenhausbetten erinnern und dann sind da so diese Decken sind halt so wie so in Bernstein gefasst. Ich glaube, das ist so irgendein synthetischer Stoff oder so irgendwie so Plastik, das ist so überzogen, sodass sich da nichts mehr so bewegt und man auf der einen Seite wieder so zum klassischen Faltenwurf zurückkommt in so einer ganz interessanten Referenz, also das wäre dann so die formale Referenz, aber vor allen Dingen ist es halt, man ist so eingeschlossen in dieser Krankheit so und das fand ich irgendwie, das fand ich wirklich faszinierend und es hat aber dem Ganzen wiederum Twist gegeben, sehr, sehr zeitgenössischen, synthetischen Twist, der wiederum bei Tracy Emin nicht da ist. Also man kann an der Bettgeschichte so auch wirklich so durch die Kunstgeschichte, also durch die Jahrzehnte gehen und es ist alles immer, spiegelt dann auch die Ästhetik gerade der Zeit wieder. Das finde ich auch ziemlich cool.
Interessant ist auch für Rebecca Benzenberg, dass sie eigentlich von Anfang an so ein bisschen intuitiv mit dem Bett gearbeitet hat, wie sie hier auch nochmal erklärt.
Am Anfang war das eher intuitiv. Also ich habe nicht bewusst das zum Thema gemacht. Aber heute verstehe ich viel besser, warum mich das so beschäftigt hat. Ich habe halt selbst mal wieder mit Depressionen zu kämpfen und verbringe einfach viel Zeit im Bett auch. Ich arbeite im Bett, ich erhole mich dort, ich esse im Bett, ich habe Sex im Bett. Das ist einfach ein Ort, an dem viel für mich passiert, so. Und gerade in Zeiten, in denen ich halt nicht mehr so richtig funktioniere, da wird halt das Bett zu einer Art Zentrum, also einem Raum zwischen Rückzug, halt auch irgendwie überwältigt sein, Intimität und Schutz. Und aber auch so eine Ohnmacht. Und genau diese Ambivalenz interessiert mich. Das Bett ist halt für mich kein neutraler Ort. Er trägt Spuren von Körpern und Emotionen und halt eben auch Zuständen, aber auch Krankheit und so vielem halt. Für mich ist das halt nie nur ein Symbol gewesen, sondern etwas sehr Konkretes, halt auch sehr Persönliches und gleichzeitig offen genug, um halt so gesellschaftliche Fragen daran zu verhandeln.
Rund ein Drittel unseres Lebens verbringen wir schlafend, das haben wir schon am Anfang besprochen. Nicht immer davon im Bett, nicht alle Menschen haben ein Bett, auch das wurde gesagt. Und nicht immer ist auch ein Bett ein sicherer Ort. Was ich mich jetzt frage, Stichwort Sichtbarkeit, Nichtsichtbarkeit, was macht das Bett jetzt, um es nochmal zusammenzufassen, so politisch? Rebecca Benzenberg mal direkt selbst.
Ja, für mich ist das Bett definitiv ein politischer Ort, weil es einfach immer als privat gelesen wird. Aber sich so viele gesellschaftliche Strukturen da ganz konkret zeigen. Zum Beispiel, wer darf sich denn da ausruhen? Oder wer wird gepflegt? Wer pflegt? Wer funktioniert? Und wer darf das halt eben nicht? Und zum Beispiel hatte ich letzten Sommer eine super, super schwere depressive Phase, wo ich wochenlang im Bett lag. In dieser Zeit sind auch viele Teile meiner Ausstellung Dream Baby Dream entstanden. Zum Beispiel so eine Soundarbeit, die heißt Oh, Don't You Know What You're Looking For? Und das sind quasi die ganzen Aufnahmen von meinen Candy Crush Sessions, die ich halt stundenlang gespielt habe, während Reality TV gebinged wurde. Und das ging halt so weit, dass ich dann auch leider irgendwann Geld dafür ausgegeben habe, wofür ich mich auch im Nachhinein etwas schäme. Aber was mir dann halt auch dabei bewusst wurde, ist, dass es halt einfach kein Spiel mehr ist, sondern vielmehr ein Zustand. Und diese Aufnahmen waren so eine Form von Selbstarchivierung, weil ich irgendwas machen wollte in dieser Phase, wo ich halt eigentlich nichts machen konnte. Und eben auch diese Textilien aus dieser Zeit tauchen in einer anderen Arbeit, also in zwei anderen Arbeiten auf. Und zwar die Bettdecken, die Bettbelagen, meine Unterhosen und auch diese Pyjamahosen, genauso wie die Wärmpflaster unter anderem. Und das sind halt auch alles Dinge, die aus dieser Zeit stammen.
Also bei mir hat tatsächlich eine Erfahrung in meinem Kiez diese Recherche zum Bett in der Kunst überhaupt ausgelöst. Und zwar ist das so ein Graffiti, das kann man auch öfter mal in Berlin finden, anwenden. Das heißt, Resting is Radical. Und so diese Idee des Ausruhens, was ja eben oft auch benutzt wird, um so Unproduktivität zu behaupten. Also gerade in der Politik heißt es ja immer so, die Leute, die morgens aufstehen. Das ist so eine Chiffre für eine vermeintlich wertvollen Teil der Bevölkerung, die sozusagen was leisten, was beitragen zur wirtschaftlichen Entwicklung, die arbeiten gehen und so weiter. Und die, die das eben nicht tun, das ist ja eigentlich eine Gruppe, denen irgendwie unterstellt wird, sie seien eben nicht die produktiven Mitglieder einer Gesellschaft. Und in der Kunst finde ich es gerade so interessant, dass eben diese Leute, die nicht aufstehen, aus verschiedenen Gründen, da einen Platz haben. Und ich finde, das ist auch gerade jetzt in der Gegenwart, zum Beispiel auch nach der Corona-Pandemie, wo es einfach Leute gibt, die durch die Viruserkrankung, das, was man als Long-Covid bezeichnet oder als MECFS, also so eine Multisystemerkrankung, die immer noch sehr wenig erforscht ist, dass es wirklich Leute gibt, die einfach seit Jahren jetzt Zeit im Bett verbringen und weil es eben nicht sichtbar ist, trotzdem eigentlich keine große Lobby haben. Und die Kunst hat einfach so Strategien aufgezeigt oder auch Bilder geschaffen, dass sowas im Gedächtnis bleibt oder in der Wahrnehmung bleibt, was sonst eben unsichtbar ist. Und dieses Bett ist so ein Ort, wo man eben diese Idee von passivem Widerstand ja eigentlich, weil man würde einfach mal sagen, wer liegt, leistet erstmal keinen Widerstand. Aber es geht eben doch in diesen künstlerischen Strategien oder die eben was zeigen, was sich nicht gehört zu zeigen. Und insofern ist das Bett vielleicht irgendwie gerade so ein Objekt, was unsere Gegenwart ganz gut zusammenfasst. Und wir haben es ja gerade gemerkt, es ist auch so ein bisschen so ein Rabbit Hole, so je länger man sich damit beschäftigt, desto interessanter wird es eigentlich und je mehr Aspekte, die politisch sind an diesem Möbelstück, was es ja erstmal ist, kann man dann auch entdecken.
Ja, ich finde es auch super. Ich finde es auch super, das nächste Mal, wenn ich morgens keine Lust habe aufzustehen, kann ich dann meiner Familie sagen, ich muss hier gerade demonstrieren oder ich habe hier ein politisches Anliegen, was ich nur in diesem Bett. Wobei ehrlich gesagt, das ist etwas, was ich eher von den Teenagern eher höre, als dass ich das selber umsetze. Aber auf jeden Fall kann ich denen jetzt Munition dafür geben, dass sie besser durchargumentieren können, warum sie auf keinen Fall aufstehen können. Und das ist ja auch sehr schön. Also ist die Kunst ja mal wieder für etwas gut gewesen.
Es gibt auch eine Arbeit von Mladen Stilinovic, einem Künstler aus der Sowjetunion, der auf der Venedig Biennale 2019, glaube ich, die Hauptausstellung eröffnet hat mit einer Fotoserie und die heißt Artist at Work und das zeigt ihn eben, wie er auf verschiedenen Sofas liegt und einfach schläft. Und das ist dann sozusagen das Privileg des Künstlers, dass er auch schlafend einfach arbeiten kann und selber Kunst dadurch wird.
Ja, hoffentlich gilt das auch für Journalisten.
Und das Liegenbleiben jetzt radikal ist, seit ich den Essay geschrieben habe, hält mir das mein Freund auch die ganze Zeit vor. Es wird also gegen mich verwendet, diese These.
Das sagen Saskia Trebing und Elke Buhr vom Monopolmagazin. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, ihr beiden.
Danke.
Gerne. Wir legen uns jetzt erstmal wieder hin, oder?
Und das war's wieder mit Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. Neue Folgen von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin, findet ihr zweimal im Monat, immer dienstags im Podcatcher eurer Wahl. Also egal, wo ihr uns gerade hört, einfach auf Folgen klicken und dann verpasst ihr keine Folge mehr von uns. Erzählt gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Darüber freuen wir uns auf jeden Fall sehr, sehr doll. Alle angesprochenen Folgen, auf die wir hier referiert haben, die könnt ihr auch nochmal nachhören. Ich werde sie euch auf jeden Fall nochmal in den Shownotes verlinken. Damit verabschiede ich mich. Produziert hat diese Folge Tim Schmutzler. Und mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.